The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alev Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Was war das wieder für eine Woche? Starten wir in den Wochenrückblick im Schnelldurchlauf. Los geht's. Auch in dieser Woche wurde und noch heute wird gestreikt im öffentlichen Nahverkehr. Aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Einer der mächtigsten Drogenbosse Mexikos, bekannt als El Mencho, ist bei einem Militäreinsatz getötet worden. Seitdem versinken Teile des Landes in Chaos und Gewalt. Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation mal wieder sehr viel geredet und sehr wenig gesagt. Im Pariser Museum Louvre wurde ein Bild von Prinz Andrew aufgehängt. Daraufhin und nach Monaten, die gezeichnet waren von Streiks, einem spektakulären Raubüberfall, einem Millionenbetrug mit falschen Ticketverkäufen und mehreren Wasserschäden, ist die Museumsdirektorin diese Woche nun zurückgetreten. CDU und SPD haben sich auf eine Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, auch genannt das Heizungsgesetz, geeinigt. Nachdem ein 70 Jahre alter Mann den Bundeskanzler Pinocchio genannt hatte, hat ihn die Heilbronner Polizei nun angezeigt. In der IT-Sparte der Deutschen Bahn sollen 1400 Stellen gestrichen werden. Ich weiß jetzt nicht, ob man die nicht doch brauchen könnte. Wir erinnern uns, letzte Woche wurden die Buchungssysteme der Bahn durch eine weitreichende Cyberattacke lahmgelegt. Die Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle darf im Amt bleiben. Zu dem Ergebnis kam eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung. Mehrere Künstler hatten sich für sie eingesetzt. Das Verwaltungsgericht Köln hat im Eilverfahren entschieden, das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD bis zum Ausgang des Hauptverfahrens nicht als gesichert rechtsextrem einstufen. Der Brexit ist nochmal spürbarer geworden. Wer von Deutschland nach Großbritannien einreisen will, benötigt seit dieser Woche eine digitale Einreiseerlaubnis, angelehnt an den ESTA-Antrag für die USA. In den Niederlanden ist der neue Regierungschef vereidigt worden. Der linksliberale Rob Jetten der Partei D66 hatte sich gegen die rechtspopulistische Partei von Geert Wilders durchgesetzt. Und das Statistische Bundesamt hat eine beispiellos reiche Gemüseernte für das Jahr 2025 verkündet. Und der schönste Ausreißer nach oben diese Woche war: am Donnerstag wurden in Teilen Deutschlands bis zu 20 Grad gemessen. Der Frühling hat sich gezeigt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit sage ich, schöne neue Woche.
Wir werden gerade Zeugen einer zunehmend destruktiven Dynamik in der Weltpolitik.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hört ziemlich genau in einem Jahr auf. Und ich wage zu behaupten, die wenigsten werden ihn vermissen. Echte Skandale, wie manch einer vor ihm, hatte er keine. So richtig daneben benommen hat er sich auch nicht. Aber er hat es geschafft, das höchste Staatsamt in eine Zone maximaler Harmlosigkeit zu überführen. Steinmeier hat leider zu häufig Würde mit Schlafwagenmodus verwechselt. Der Bundespräsident, das ist eigentlich die Stimme der Republik in schwierigen Momenten. Derjenige, der seine Stimme erhebt, wenn andere taktieren. Der Klarheit schafft, wenn andere ausweichen. Doch was bleibt von Steinmeiers Amtszeit?
Es ist die Zeit für Vernunft und Verantwortung. Ich erwarte von allen Verantwortlichen, dass sie der Größe der Herausforderungen gerecht werden.
Reden, an die sich keiner erinnern wird. Und das in diesen Zeiten. In diesen Zeiten, wo überall von Polarisierung, Demokratiemüdigkeit, Politikaversion, inneren Rückzügen die Rede ist, wo KI auf Corona, auf Überforderung durch Migration, auf Krisen und auf europäische Kriege treffen. Der Bedarf nach einem Staatsoberhaupt, das aus und in die Seelen der Bürger spricht, der war da. Aber Steinmeier, naja, Viel Betroffenheit, wenig Richtung. Die Menschen suchten eher Halt bei den Kardashians und im Dschungelcamp. Während die politische Wirkung also überschaubar blieb, sind die Kosten, die so ein Bundespräsident verursacht, sehr, sehr konkret. Schloss Bellevue, der Dienstsitz, soll jetzt zum Beispiel grundlegend saniert werden. 8 Jahre Bauzeit sind geplant, Kostenpunkt rund 600 Millionen Euro. Dazu kommen Ausweichquartiere und Rückstellungen für wahrscheinliche Bauverzögerungen, noch einmal etwa 400 Millionen Euro. Insgesamt 1 Milliarde Euro also für den Übergangsumzug. Der Bundespräsident selbst erhält jährlich rund 276.000 Euro Amtsbezüge. Hinzu kommen 78.000 Euro Aufwandsgeld. Und jetzt Achtung, nach dem Ausscheiden folgt der Ehrensold und das ist lebenslang das volle Amtsgehalt, also weiterhin 276.000 Euro im Jahr, unabhängig von anderen möglichen Einkünften. Der Haushalt des Bundespräsidialamts liegt bei knapp 50 Millionen Euro pro Jahr. Und das alles ist verfassungsrechtlich legitim und ich oute mich jetzt auch, ich finde es auch berechtigt. Denn das ist die Person, die Deutschland repräsentiert. Ich will, dass er gute Anzüge trägt, dass er in repräsentativen Räumen lebt und arbeitet, dass er für seine Auslandsreisen entsprechend ausgestattet wird. Nicht, weil er es so sehr würdig ist, sondern Deutschland. Aber umso mehr wünscht man sich dann natürlich jemanden, der nicht wie eine Politikabschreckungsmaßnahme wirkt. Gerade weil das Amt so wichtig ist, muss man von der Besetzung mehr erwarten als das ewige Postengeschacher der Berliner Republik. Und nun werden aktuell Nachfolger gehandelt. Eine Frau soll es diesmal werden, da sind sich schon mal alle einig. Ilse Aigner, Jutta Almendinger und natürlich Angela Merkel sind im Gespräch. Aber vielleicht ist die spannendere Frage ja gar nicht, wer wird es, sondern warum eigentlich nur einer? Wir leben in Zeiten von Doppelspitzen. Doppelspitzen in Unternehmen, in Parteien, warum nicht auch im Schloss Bellevue? Wenn schon progressiv, dann doch so richtig. Stellen wir uns eine Doppelspitze vor. 2 Persönlichkeiten, 2 Temperamente, 2 politische Biografien, die für unterschiedliche Milieus stehen und gemeinsam die Breite, fast zumindest, dieser Republik abbilden. Und weil nichts so angstbesetzt ist wie zu viel Progressivität, könnten es 2 ältere Herrschaften sein. 2 ältere Herrschaften, die die Breite der Mitte und ein bisschen linken Salonkommunismus repräsentieren. 2, die sich argumentativ messen können. 2, die Politik nicht verwalten, sondern verkörpern. Einer steht jetzt schon für staatstragende Tugenden, der andere macht jenen Lust auf Politik, die sich sonst niemals für eine Bundestagsdebatte interessieren würden. Legendär waren ihre Rededuelle im Parlament, der eine mit scharfem, präzisem Ordnungssinn, der andere mit rhetorischer Brillanz und Lust am Widerspruch.
Herr Kollege Gysi, Sie könnten ja mit dem Interessanten anfangen, dann hätten Sie die nötige Zeit.
Ich bin sehr beruhigt, Herr Bundestagspräsident, die hören nicht nur mir nicht zu, sondern auch Ihnen nicht zu. Also darüber sollten wir dann mal länger nachdenken.
Sie werden doch nicht auch nur andeuten wollen, dass ich Ihnen jemals auch nur 10 Sekunden gestohlen hätte.
Wenn man hier nicht nur redet, sondern was sagt, vergeht die Zeit so schnell. Ne?
Ja, das ist wahr. Das ist wahr.
Meine Damen und Herren, Norbert Lammert und Gregor Gysi. Der ehemalige konservative Bundestagspräsident, der selbst der Kanzlerin Redezeitdisziplin abverlangte, und der linke Oppositionspolitiker, der ihm eine Uhr schenkte, deren Zeiger links herumliefen.
Herr Bundestagspräsident, wissen Sie was? Ich werde mir jetzt mal notieren, wann Sie Geburtstag haben. Dann werde ich Ihnen eine neue Uhr schenken.
Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Ein Bundespräsidenten-Duo, das Streit nicht fürchtet, sondern kultiviert. Das dem Amt Würde, aber eben auch intelligenten Witz gibt. Man stelle sich vor, diese beiden würden gemeinsam, vielleicht sogar Hand in Hand, zu Donald Trump reisen. Im Gepäck nicht moralische Monologe, sondern die lebendige Debatte. Zumal Gregor Gysi bei uns im Interview ja schon erklärt hatte, wie man mit einem wie Trump reden muss.
Dann musst du ihm Folgendes sagen. Du musst sagen, Herr Präsident, ich weiß, dass wir nicht gleichwertig sind, dass Sie viel mächtiger sind. Ich weiß, dass Ihr Land viel größer und bedeutender ist als mein Land. Deshalb weiß ich, dass ich hier nicht rausgehe, dass Sie 5 meiner Forderungen erfüllen und ich nur 5 Ihrer Forderungen. Das weiß ich. Also ich weiß jetzt schon, dass ich 6 Ihrer Forderungen erfüllen muss, aber Sie 4 meiner. Und wenn Sie die nicht erfüllen wollen, werden Sie mich hier nicht los, dann müssen Sie die Armee holen, die mich hier rausholt. Glauben Sie mir, das imponiert dem. Das findet der Rotz frech und dann verhandelt er mit dir. Glauben Sie mir, so muss man, das weiß ich von entsprechenden Mandanten, die ich hatte.
Gysi und Lammert, ein Duo, das Politik als geistige Auseinandersetzung begreift und nicht als moralische Dauerermahnung. Das Amt des Bundespräsidenten soll Lust auf Politik machen. Es soll zeigen, dass Demokratie kein Verwaltungsakt ist, sondern ein immerwährendes Gespräch. Denn wenn wir schon 1 Milliarde in die alten Mauern von Bellevue investieren, dann sollten wir wenigstens dafür sorgen, dass in ihnen wieder etwas geschieht, das diese Republik bewegt. Und nun meine Frage der Woche an Sie. Wer finden denn Sie sollte Bundespräsident werden? Schicken Sie mir Ihre Sprachnachrichten per WhatsApp. Die Nummer unseres Redaktionshandys finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und wenn Sie finden, Sie selbst wären der geeignete Kandidat für diesen Posten, vielleicht haben Sie ja das richtige Persönlichkeitsprofil, dann schicken Sie doch auch gerne Ihre Gründe mit. Ich freue mich so sehr auf Ihre Nachrichten. Eine neue Woche steht an. Sie wird wild, aber wir schaffen das. Hier kommt unser Wochenausblick. Heute Abend lässt sich am Nachthimmel die sogenannte Planetenparade beobachten. Merkur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun stehen in einer Reihe. 4 davon können mit bloßem Auge gesehen werden. Am Montag verhandelt der Bundesgerichtshof über die Klimaklagen zum Verbrenner aus. Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Gefordert wird unter anderem, dass die DAX-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen. Von Dienstag bis Donnerstag findet in Berlin die internationale Tourismusbörse statt. Das ist tatsächlich die weltweit führende Fachmesse der Reisebranche. Es werden 100.000 Teilnehmer erwartet. Am Dienstag werden die Jahreszahlen von Beiersdorf veröffentlicht und die Qualifikationsspiele der Frauenfußball-WM beginnen mit dem Spiel Deutschland gegen Slowenien. Falls Sie am Dienstag in Berlin sein sollten, bei uns auf der Pioneer One wird mein Kollege Christian Schlesinger bei einem Live-Event mit der deutschen Bahnchefin Evelyn Paller sprechen. Am Mittwoch dreht sich wieder alles um die Zahlen. Es werden die Jahreszahlen von Bayer, Adidas und Sixt veröffentlicht. Am Donnerstag schließen sich die Jahreszahlen der DHL Group an. Außerdem blicken Jörg Thaddäus und ich am Donnerstagabend wieder optimistisch auf den vergangenen Monat zurück. Wir versuchen es zumindest. Es findet der Club der Optimisten statt. Die Tickets dazu finden Sie auf thepioneer.de. Am nächsten Wochenende heißt es, nach Olympia ist vor Olympia, denn am Freitag findet die Eröffnungsfeier der Paralympics statt. Zusätzlich veröffentlicht die Lufthansa am Freitag die Jahreszahlen und Harry Styles sein neues Album. Und wenn wir schon bei den schönen Dingen des Lebens sind, in Mailand klingt dieses Wochenende die Fashion Week aus, bevor sie in der kommenden Woche in Paris fortgeführt wird. Ich freue mich so sehr auf die modischen Visionen von Chanel. Warum werden eigentlich aus unseren Startups viel seltener globale Champions als in den USA? Europa gründet, erfindet, Europa kann auch Innovation, die Ideen fehlen also nicht. Das Problem ist eher, dass uns in dem entscheidenden Moment das Kapital ausgeht. In unserer aktuellen Folge vom Kapitalmarktbriefing erklärt der ehemalige Bundesfinanzminister Jörg Kukies, wo genau die Schere zwischen Europa und Amerika auseinandergeht und warum ausgerechnet in den großen Finanzierungsrunden plötzlich amerikanisches und chinesisches Geld dominiert.
Wenn man einfach mal die Gesamtheit nimmt, dann zeigt sich Folgendes. Erkenntnis Nummer eins ist, in der Gründungsphase ist der Unterschied zwischen USA und der Europäischen Union gar nicht so groß. Das heißt, die grundsätzliche Bereitschaft, Unternehmen zu gründen, ist in Europa vergleichbar gut ausgeprägt wie in USA. Das Problem, das Europa hat, ist, dass in jeder Finanzierungsrunde, wenn man einfach mal die Skalierungsgeschichte dann von allen den Unternehmen, die gegründet werden, nimmt und guckt, erste Finanzierungsrunde, zweite, dritte, vierte und so weiter, bis hin zum Börsengang alles weiterverfolgt, dann geht die Schere zwischen Europa und USA zu Lasten Europas und zugunsten Amerikas immer weiter auf, je höher die Finanzierungsvolumina sind. Das Zweite ist, in den europäischen Finanzierungsrunden nimmt der europäische Anteil prozentual gesehen an den Finanzierungen, je größer die Finanzierung wird, ab. Und der kanadische, amerikanische, teilweise sogar chinesische Anteil nimmt zu. Das heißt, die Fähigkeit europäischer Kapitalsammelstellen, europäisches Wachstum zu finanzieren, vermindert sich, je größer die Finanzierungsrunden werden. Und das ist natürlich ein Problem.
Europa scheitert also nicht am Mut zur Gründung, sondern an der Kraft zur Skalierung. Was das mit unseren Kapitalmärkten, unseren Rentensystemen und politischer Prioritätensetzung zu tun hat und warum das kein ökonomisches Nischenthema ist, sondern eine Frage strategischer Souveränität, das alles bespricht Jörg Kukies zusammen mit meiner Kollegin Josie Müller in unserem Kapitalmarkt-Podcast. In der kommenden Woche wird auch über die AfD zu sprechen sein. Es gibt Vorwürfe der über Kreuzbeschäftigung, Familienangehörige in Abgeordnetenbüros, parteiinterne Konflikte, es rumort. Doch wie neu ist dieses Muster eigentlich wirklich? Ist es ein spezifisches Problem der AfD oder ein strukturelles Phänomen parlamentarischer Politik? Im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder ordnet Jörg Thaddeus in unserem Politik-Podcast Hauptstadt das Briefing genau diese Frage ein. Mit einem Blick zurück in die politische Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Wenn wir in die Geschichte der Bundesrepublik hineinschauen, dann werden wir feststellen, dass die AfD in dieser Frage kein Pionier ist, sondern dass wir dieses Verhalten eigentlich schon über die Jahrzehnte immer wieder mal beobachten können. Besonders ausgeprägt bei der CSU, die also in umfänglichster Weise Anfang der Nullerjahre 2013 besonders herausragend der Tatsache überführt wurde, dass sie trotz hinreichender Ermahnungen der Landtagsverwaltung in umfänglicher Weise Familienangehörige beschäftigt hat.
Kein Einzelfall, kein historischer Ausnahmezustand, aber auch kein harmloses Detail. Was diese Affären wirklich über die AfD sagen, ob sie ihr schaden oder sie sogar innerlich festigen und warum solche Skandale nicht automatisch Wähler kosten, darüber sprechen Carina Mössbauer und Jörg Thaddeus ausführlich in unserem Podcast Hauptstadt, das Briefing. Ich habe uns für diese Woche den Ernährungs- und Gesundheitsspezialisten in den achten Tag eingeladen. Denn die Sonne scheint endlich wieder und wir fragen uns, müssen wir nun weiterhin Vitamin D nehmen oder nicht mehr? Wissenschaftsautor Bas Kast hat nach seinem Bestseller Der Ernährungskompass nun den Vitamin- und Nährstoffkompass veröffentlicht und mit ihm spreche ich, um über Mythen aufzuräumen und Fakten zu schaffen. Wer sollte Vitamin D und B12 in welcher Dosierung wann zu sich nehmen? Was kann Kreatin wirklich? Was bringen Multivitaminpräparate? Wann fördert die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln die Gesundheit und wann schadet sie ihr?
Es gibt sehr, sehr solide Studien, Meta-Analysen, sehr solide, die zeigen, dass wenn du über ein Gramm Omega-3 als Supplement hinausgehst, dass dann dein Risiko für eine Herzrhythmusstörung namens Vorhofflimmern um ungefähr 50% steigt. Und das ist etwas, was ich schon ernst nehme. Das kann man im Zweifel auch oder sollte man mit dem Arzt besprechen.
Ja.
Aber nur, weil viele Leute denken, oh, Omega-3 ist gut, stimmt auch, ist auch gut. Aber selbst da macht so ein bisschen die Dosis das Gift. Und das gilt generell für alle diese Substanzen.
Welche Supplements zur Vorbeugung von Demenz und Krebs unterstützen können, warum Baska selbst mit Leichtmetallen experimentiert und welches Nahrungsergänzungsmittel er jedem von uns empfehlen würde, hören Sie im aktuellen 8. Tag. Den Link dazu und zu allen anderen hier erwähnten Gesprächen aus unserer Pioneer-Podcast-Familie finden Sie in den Shownotes. Das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doğan.